Jetzt soll es gehen. Genau, jetzt gehören die hier oben mir auch. Ich freue mich, dass wir heute Morgen dürfen nicht gerade in einem Trainingscamp sein wie Damaris die letzte Woche und gleich etwas dürfen mitnehmen von dem, was wir heute Morgen wollen, miteinander anschauen und miteinander erleben. Wir sind mit drin oder am Anfang noch bei der Serie Hinsehen und Handeln. Und heute geht es nicht nur ums Handeln, sondern konkret vom Heranschauen auch herzustehen, für etwas einzustehen. Wir sind als Pastoren nicht nur Trainer, sondern wir sind auch immer wieder die, die Anleitung brauchen. Wir haben die letzten 4 Tage sind wir auf Sardinien umgetrackt, Tag und Nacht, eigentlich durch Sardinien durch. Ich war der Älteste von dieser Truppe zumindest. Ich spüre wahrscheinlich am meisten meiner Knochen. Aber wir haben es geschafft. Und wir sind gut wieder gelandet, aber es hat etwas damit zu tun gehabt, als Mann, als Leiterlehrer herzustehen. Und ich bin mir überlegt, auch im Herbst, vielleicht mit Männern unter uns, so einen Track zu machen im Tessin, wo das wieder angeboten wird. Einfach für etwas können, zu trainieren. Und da bin ich auch nicht nur ein Trainer, sondern auch immer einer, der weiterkommen will. Und für mich war es bewegend, die Sache. Wir waren am Mittwoch noch zusammen im Meer als Pastoren. Ein cooles Erlebnis. Es gibt noch viel zu berichten. Berichten dürfen wir eigentlich nicht viel darüber. Genau, ja, wir sagen nicht mehr darüber. Wenn Sie interessiert, kommen auf uns zu. Ich denke, wir haben eine spannende Zeit gehabt, die uns bewegt hat, die uns als Team gut hat. Merci, haben wir die Möglichkeit auch gehabt, uns so mal können, miteinander einfach ein bisschen weiterzubilden, miteinander unterwegs zu sein, miteinander auch Leben zu teilen. Hat etwas zu tun mit dem, eben auch können lernen, herzuschauen, können herzustehen, vor allem in unserem eigenen Leben zu arbeiten. Für mich hat herzustehen aber auch viel zu tun, letztendlich mit dem Vorbild von Jesus. Wie ist er hergestanden? Wie ist er der gewesen, der für etwas ist eingestanden? Und ich dachte, ich möchte das am Anfang mit euch nicht einfach in Theorie, sondern mal auch ein bisschen euch einbeziehen und fragen, was kommt euch in den Sinn, wenn ihr das Leben von Jesus denkt? Für was ist Jesus gestanden? Für was ist er eingestanden, hergestanden? Gibt es Punkte, die euch gerade so in den Sinn kommen?
Für die Schwachen.
Genau, für Schwache. Für Verlorene. Für das Gesetz. Ja, das schreibe ich für das vollkommene Gesetz. Schauen Sie noch nach. Gesetz für Verlorene. Für das Reich Gottes. Für Wert. Da könnten wir jetzt natürlich noch Haufen aufzählen, genau. Für Sünder. Für King, genau. Barmherzigkeit. Genau. Für die Wahrheit. Für mich und dich. Für alle Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Für Beziehungen. Für Beziehungen anzubieten.
Für die Ausgeschlossenen, die nicht in die Gesellschaft
gehören. Ausgeschlossene. Genau, ich glaube, wir könnten noch viel aufzählen von dem, wo Jesus ist hergestanden, für das, wo er ist eingestanden. Stellt für mich immer die Frage, für was stehst du her? Was würde man über dein Leben, könnte man sagen, ah, für den oder für die, genau, der steht her für Schwache, der steht her für Verlorene, der steht her für das Reich Gottes. Wo ich für mich die Liste habe aufgeschrieben und mal ein paar Gedanken gemacht habe, habe ich mir auch überlegt, was würde die Gemeinde sagen, wenn ich jetzt würde sagen, für was steht der Frank her? Für was steht der David her? Für was stehst du her? Kommt etwas von dem zum Tragen, wo Jesus gelebt hat? Wenn wir das Leben von einem Petrus, denke vom ersten Jünger anschauen, er ist der, der als erstes berufen wurde, dann sehen wir einiges nachher in seinem Leben, wo er für diese Werte, für diese Überzeugungen hergestanden ist. Aber wir merken auch, beim Petrus hat es ein bisschen etwas gebraucht. Solange zwar Jesus bei ihm war, war er eigentlich der vorderste Mann, der, man würde jetzt einfach so auf Berndeutsch sagen, grosse Röhre hat geführt, manchmal. Er war der, der voran ging, der sicher auch der Leuteste war, der Wortführer, energisch, impulsiv, der sogar das Schwert gezogen hat, einem noch das Ohr abgezwickt hat. Einfach, weil er war der, der sich eingesetzt hat, der hergestanden für Jesus. Das Erstaunliche ist, als Jesus nachher gefangen genommen wurde, war das alles wie weg. Wir erinnern uns an die Begebenheit, Jesus war gefangen vor dem Hohen Rat. Der Petrus wird gefragt, sagt, hey, du gehörst doch auch zu denen. Du bist doch auch einer von diesen Jüngern. Der Petrus so, nein, ich weiss nichts von dem. Ein Zweiter, der sagt, hey, aber die habe ich auch gesehen mit ihm. Nein, ich kenne ihn nicht. Das dritte Mal, bis der Hahn kreit und der Petrus merkt, hey, ich bin ein Mensch, der nicht mehr hergestanden ist. Ein Mensch, der eigentlich noch so hat gesagt, ich gehe, Jesus, ich gehe tot mit dir. Aber der plötzlich wie verstummt ist. Es hat nachher Begegnung gebraucht, wieder mit Jesus. Wir können herzustehen, wir können einzustehen, wir können die Werte auf dem Reich Gottes herzustehen mit Überzeugung. Und ich glaube, das braucht es auch immer wieder für uns. Ich denke auch für uns als Pastoren, wir haben viel Zeit gehabt, die letzten 4 Tage. Glücklicherweise ein bisschen unter besseren wetterlichen Umständen. Unter einem gewaltigen Stern, haben Leute ja das, also Kari hat Kenny ja schon Grösseres gesehen, aber unter einem gewaltigen Sternenhimmel dürfen sie übernachten. Es war ein bisschen kalt geworden, aber es ist gegangen. Hat alles einfach auch zu merken, wow, für den Gott kann ich einstehen, für den Gott will ich einstehen. Auch dort wieder etwas von dem zu trainieren oder zu entdecken. Ich glaube, das braucht immer wieder so göttliche Momente, Momente, wo wir zur Ruhe kommen und merken, wow, für den Gott lohnt es sich, einzustehen. Wo so eine wunderbare Landschaft, die uns ein Land geschenkt hat, gewaltig. Ich weiss nicht, wie es dir geht, wo du stehst als Petrus. So ein bisschen der Haldegen oder vielleicht der, der sagt, ich habe zwar viel reden, aber wenn es darum geht, ziehe ich mich zurück. Der Petrus hat nach der Begegnung mit Jesus ist er ein neuer Mensch gewesen. Wir leben nachher gerade der Kraft des Heiligen Geist, wie er am Pfingsten ist hergestanden. 3000 Menschen sind zum Glauben gekommen. Weil der Petrus war bereit, mit den anderen Jüngern herzustehen. Stell dir mal vor, durch dich wirkt er genau gleich Geist. Es kommt nicht auf die 3000 Menschen drauf ab, aber es kommt darauf ab, spürt man etwas von dem, dass du herstehst in dieser Situation, dass du her schaust und merkst, da ist eine verlorene Welt aus. Da sind Menschen, die keine Chance haben, ein Leben im Frieden mit Gott zu leben. Weil vielleicht wir nicht bereit sind, herzustehen. Weil vielleicht wir auch nicht die Überzeugung haben, manchmal. Wir hatten einen spannenden Moment. Ich habe gestern unter Tränen meiner Familie das erzählt. Dürfen zu lernen, was es bedeutet, herzustehen. Und das war für mich extrem bewegend gewesen dort. Und es kostet etwas, es ist nicht einfach nur einfach, aber es lohnt sich, für den Gott herzustehen. Aber es kommt immer wieder aus der Begegnung mit Jesus zu wissen, wer du selber bist. Dass du ein Kind bist von diesem lebendigen Gott. Und dann kann immer wie ein Petrus herzustehen, für Jesus. Er ist im Tempel gestanden, er ist vor Gericht gestanden. Er ist hergestanden auf seiner Reise. Er ist hergestanden unter Folter. Er ist hergestanden, da wo ihn Menschen geplagt haben. Er ist nach Rom gegangen, zu einem Zeitpunkt, wo die Gemeinde unter unglaublichen Anfechtungen war. Weil er musste sagen, für den Jesus will ich herstehen. Und da möchte ich euch heute Morgen gewinnen. Das ist nicht nur etwas, was in der Bibel steht, sondern wir alle sind als Jünger Jesus herausgefordert, herzuschauen in die Welt für Schwache, für Verlorene, für Sünder, für Kinder, für die Wahrheit einzustehen. Und ich freue mich, dass heute Morgen der Marc Jost da sein darf, der uns ein bisschen in sein Leben hineinschauen lässt, in das, was ihn hilft, herzustehen, einfach als praktisches Beispiel, das uns helfen kann, vielleicht in unserem Alltag, in unserem Herzschauen und herzustehen. Für mich ist der Marc so jemand, den ich wahrgenommen habe, als jemand, der hersteht. Und wir wollen, bevor er vorkommt, ganz einen kurzen Clip von seinem Wirken. Das ist ein Ausschnitt aus einer Sendung vom Fenster zum Sonntag, wo uns so ganz kurz mit reinnimmt, was der Marc macht. Er macht noch viel mehr, aber das werden wir nachher im Interview miteinander hören.
Seit 11 Jahren gehört Marc Jost zum Großen Rat des Kantons Bern. Er arbeitet als Lehrer und studiert danach Theologie. Nach einem Auslandsjahr in Südafrika entschließt er sich, politisch tätig zu werden.
Ich habe wie die Länder verglichen. Wie ist die Schweiz geworden, was sie ist, mit dem, was wir hier haben, an Verlässlichkeit, an Sozialstaat, der schaut, eine gesundere Umgebung für die Wirtschaft. Und ich habe einfach gemerkt, da kann man sich als einzelner Mensch und gerade auch als Christ in seine Überzeugungen einbringen und das bewegt etwas, bewirkt etwas.
Marc Jost gehört zur EVP, der Evangelischen Volkspartei. Als Pfarrer ist das naheliegend. Andern eine Predigt zu halten, sieht er gar nicht als seine Aufgabe.
Nein, ich glaube, das wäre nicht gut rausgekommen. Gerade wenn Politiker tendieren plötzlich zum Prediger reden, da ist man, wie soll ich sagen, fast ein bisschen allergisch gegen solche Sachen im Rat. Nein, ich wollte, wie jeden anderen auch, überzeugen mit den eigenen politischen Projekten, mit den eigenen Werten, Lösungsvorschlägen für verschiedenste Gesellschaftsbereiche zu bringen.
Am Rednerpult werde man gemessen, sagt er. Bleibe man in der Wahrheit, fair, respektvoll.
Was aktuell in unserem Kanton bezüglich Bewährungshilfe passiert, erachtet die EVP-Fraktion als sinnvoll und sehr wichtig für die Resozialisierung.
Offenbar gelingt ihm dies. Zu Beginn seiner Zeit im Rat setzt er sich stark für Familienthemen ein. Die Gespräche im Rat reichen weit über politische Themen hinaus.
So haben sich auch Beziehungen entwickelt über die Jahre. Auch Beziehungen entwickelt zu Ratsmitgliedern, die zum Teil schwierige Situationen erlebt haben. Wir haben in den letzten Jahren sehr viele Todesfälle gehabt, sei es durch Krebserkrankungen, Herzversagen, bis hin zu Unfällen. Da geht es darum, die ganz persönlichen Fragen im Miteinander mit den Menschen, die man unterwegs ist, aber auch vor Gott anzusprechen. Und es geht häufig auch um Fragen, was macht meine Würde, mein Wert als Mensch aus? Was passiert, wenn ich versage, wenn ich mal Misserfolg habe? Lebe ich nur von meinem Applaus als Politiker oder ist da mehr? Politikerinnen und Politiker haben selten das Risiko, dass sie Minderwertigkeitskomplexe haben, weil das sind öffentliche Personen, die sich engagieren, die gewählt werden. Und das ist manchmal das Risiko, dass man das, was man ist und seinen Wert im Leben generell vom politischen Erfolg abhängig macht. Und das ist eine Versuchung für jede Person, die in Politik tätig ist.
Im Juni 2015 wird er zum Großratspräsidenten gewählt mit 155 von 157 möglichen Stimmen. 48 Ehrensalutschüsse werden an seinem Willkommen in Thun abgefeuert. Hier lebt er mit seiner Familie seit 2003. Marc Jost stellt sein Präsidialjahr unter das Motto Wertschätzung und Respekt.
Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Respekt, wo
Aber auch Ehrlichkeit bei den Fakten bleiben, wird je länger je wichtig. Und viele Werte, die zum Teil auch in Trend kommen, haben aus meiner Sicht eine tiefe christliche Verwurzelung. Nachhaltigkeit, finde ich, ist etwas tiefst Christliches, dass wir an kommende Generationen denken.
Heißen wir doch den Marc herzlich willkommen mit einem Applaus. Merci vielmals. Merci vielmals, Marc, dass du heute Morgen parat bist, einfach da zu sein, Rede und Antwort stehen. Wir haben ihn hier gesehen, vor allem als Politiker im Grossen Rat. Du bist natürlich viel mehr und Politik ist zwar ein Herzensanliegen, aber nicht nur das. Du bist Familienvater von 3 Kindern zwischen 8 und 14 Jahren. Engagierst dich in Nebentätigkeit auch im Vorstand von Interaction, einem Verband von christlichen Hilfswerken. Und Arbeit ist eigentlich in erster Linie. Und da kennt man die manchmal fast ein bisschen zu wenig oder vielleicht in unseren Kreisen als Generalsekretär von der Schweizerischen Evangelischen Allianz und bist hier verantwortlich für Gesellschaftsfragen. Vielleicht, dass wir ein bisschen etwas spüren von dem, wo du herstehst, für was du einstehst, vielleicht mal so die verschiedenen Bereiche. Also SEA, Schweizerische Evangelische Allianz, für was stehst du dort konkret her?
Ja, merci vielmals. Muss ich auch noch etwas einschalten oder funktioniert
es? Das ist gut.
Für die Einladung bin ich sehr gerne daher gekommen zu diesem Thema. Wir haben eine Co-Leitung bei der Evangelischen Allianz. Du hast gesagt, ich bin für den Gesellschaftsteil zuständig. Das heisst, ich bin weniger beschäftigt mit der Zusammenarbeit der Kirche, wie jetzt hier in Thun die Evangelische Allianz Kirchenzusammenarbeit, sondern mehr nach, für unsere Arbeitsgemeinschaften, wo christliche Werke thematisch gruppiert zusammenarbeiten und meine Aufgabe ist dort zu koordinieren. Das heisst näher herstehen für Religionsfreiheit, für verfolgte Christen zum Beispiel, für interkulturelle Zusammenarbeit von internationalen Gemeinden und schweizerischen Kirchen, Pastoren. Das heisst für Ehe- und Familienfragen herzustehen. Wir haben Missionen, Missionsgesellschaften, die zusammenarbeiten, um die Frage von der Evangelisation, aber auch Entwicklungszusammenarbeit. Wir stehen her für das Thema Glauben und Behinderung, für Kommunikation und Medien, aber auch gesellschaftspolitische Fragen. Also es ist ein grosser Blumenstrauß und macht es natürlich spannend, aber auch herausfordernd, die richtigen Schwerpunkte zu setzen.
Genau. Und nicht alles nur einfache Themen, die natürlich auch Kontroversen haben. Vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, ob es einfacher ist, aber du bist im Vorstand, hast dort auch mitgearbeitet. Du bist jetzt im Vorstand von Interaction. Für was stehst du dort her?
Interaction ist auch ein Fachverband von christlichen Hilfswerken, Entwicklungsorganisationen. Und dort geht es sehr stark um die extreme Armut auf dieser Welt. Mhm. In Afrika, in Asien vor allem. Und dort eben, das ist vorhin erwähnt worden, für die Schwächsten, für die an den Rand gestellten herzustehen, zusammen zu arbeiten, dass man als Christen diesen Auftrag an den Schwächsten gut kann wahrnehmen, ganzheitlich kann wahrnehmen, das ist dort vor allem das Thema. Mhm.
Stopp Armut ist ja dort vielleicht ein Thema, das Einzelne kennen. Für was gilt es dort herzustehen oder ist da vielleicht eine Herausforderung?
Stopp Armut ist die Arbeit von diesem Verband in der Schweiz, das Thema der kirchlichen Basis bekannt zu machen und zu zeigen, wie man kann Schritte gehen kann. Und also hier geht es sensibilisieren auch für einen Lebensstil in der Schweiz, wo soziale Gerechtigkeit ist genannt worden, wo das so ernst nimmt. Also wie das mein Handy produziert worden ist, mit welchen Rohstoff, wer das da beteiligt worden ist. Also die schwierigen Situationen im Kongo haben direkt mit meinem Lebensstil hier zu tun und solche Zusammenhänge aufzudecken und auch zu zeigen, was sind kleine Schritte, die man da drinnen machen kann. Das ist ein Thema von Stopp Armut.
Wir waren da letzten Sonntag schon dran gewesen. Wenn du letzten Sonntag verpasst hast, unbedingt nachschauen. Auch dort sind verschiedene im Talk von David mit eine Tierfoundvertreterin, wo verschiedene Aspekte von dem sind aufgezeigt worden. Nachher haben wir den politischen Aspekt ja schon gesehen. Was ist so konkret, wo du dir politisch sagst, das stehe ich her mit Überzeugung, das vertrete ich dort?
Das Schöne bei meiner Tätigkeit jetzt beruflich und politisch ist das, dass es recht viel ineinander hineingeht. Mhm. Zum Teil kann ich wirklich berufliche Anliegen nachher auch politisch in diesem Netzwerk einbringen und schauen, wie können wir das vorantreiben. Aber auf kantonaler Ebene ist das ein bisschen weniger der Fall. Dort bin ich aktuell Präsident von der Staatspolitischen Kommission. Und dort geht es um die grösseren Bögen, Zusammenhänge im Kanton. Aktuell beschäftigen wir uns mit der Reform des Regierungsrats, der Direktionen, aber auch mit heissen Eisen, die gesellschaftspolitisch sehr umstritten sind. E-Voting, elektronische Stimmabgabe, ist ein Thema, das wir uns damit auseinandersetzen und schauen, wie geht es dort weiter. Oder auch die Jura-Frage. Moutier, ein heisses Eisen. Und dort das richtige Fingerspitzengefühl zu haben, für mit so ganz brisanten Fragen umzugehen. Mhm.
Du bist nicht nur einer, der arbeitet, sondern du hast Familie. Für was stehst du her, auch gerade als Ehemann, Familie, Vater?
Im Moment vor allem für Disziplin, Gehorsam und Verlässlichkeit. Also wir haben Teenager jetzt. aber nicht nur. Ja. Ich merke, gerade im engsten Umfeld, mit den Menschen, die man am meisten Zeit verbringt, oder ist sogar immer noch der Fall, das ist ja manchmal auch die Frage, ja. Hat man genug Zeit füreinander? Ja. Aber dort dann Vertrauen zu haben, aufzubauen, daran zu arbeiten, Zuspruch, Anerkennung, für das will ich stehen und da trainiere ich auch immer wieder, dass das wirklich auch lebbar ist. Weil das finde ich ebenso herausfordernd, wenn nicht herausfordernder, dort herzustehen und zu leben für das, wo man steht.
Vielleicht auch ein Impuls für uns als Männer. Für was stehe ich eigentlich in meiner Familie her? Haben wir in den letzten Tagen auch immer wieder ein bisschen als Pastoren mit dem uns auseinandergesetzt. Für was stehe ich eigentlich her? Als Vater, als Ehemann? Ich denke, eine wichtige Frage, die einfach ist zu stellen, aber wo man sich manchmal selber auch muss fragen, was will ich eigentlich in meiner Familie bewegen, bewirken? Genau. Wie du mir gesagt hast, und kommt zum Teil ja auch darüber, ist nicht einfach für dich wichtig, für irgendetwas zu stehen, sondern dass vor allem auch durch dein Engagement für das, was du herstehst, wirklich auch Jesus durchkommt, die christlichen Werte, du willst für Jesus herstehen. Und dass du auch nicht einfach als der wahrgenommen wirst, und das ist ja oft das Problem unter uns Christen, wir werden als die wahrgenommen, die einfach mal dagegen sind. Und so positioniere ich mich meistens auch. Und du sagst, ich möchte es ein bisschen auf einen anderen Weg machen. Wie gelingt es dir, dass du in diesen verschiedenen Themen, ohne deinen christlichen Wert zu verleugnen, wirklich auch positiv kannst herstehen, bejahend und nicht eigentlich verurteilend?
Wo mir es relativ einfach gefallen ist, das zu leben, kommen wir nicht zum Schwierigen an, ist in diesem Jahr als Präsident des Grossen Rats. Was es mir dort einfach gemacht hat, auch meinen christlichen Glauben zu thematisieren und aufzunehmen in all diesen Begegnungen und Präsentationen, war, dass die klassische Frage unter Mann erlebe ich häufig, was machst du beruflich? Und das ist ja in dieser Funktion immer gefragt, ja, was macht ihr eigentlich sonst beruflich? Und dann bin ich sofort über meinen Beruf eigentlich bei meinem Kernanliegen und beim Glauben gelandet. Sei es jetzt eben im persönlichen Gespräch oder auch bei einer Rede. Ich konnte relativ einfach einen Bezug nehmen zu meinen Überzeugungen, zu meinem Glauben und das integrieren. Das habe ich als eine grosse Chance angeschaut. Meistens eben sehr unbelastet. Der Glauben einzufließen und zu zeigen, was das auch für eine Bedeutung hat bei Institutionen oder auch bei staatlichen Institutionen und Anlässen. Viel schwieriger denke ich es mir bei heissen Eisen, bei Problemen der Gesellschaft, wo die Kirche dann auch kritisiert wird oder wo man in die Opposition muss, weil man Trends und Entwicklungen nicht begrüßt. Ja. Und dort möchte ich mich immer wieder herausfordern, zu überlegen, wie kann ich jetzt bei diesem Thema, bei diesem Problem, das angesprochen ist, trotz allem eine positive, eine gute Nachricht damit verbinden und von uns her ausstrahlen. Ich denke da zum Beispiel, zuerst mal zum Beispiel der katholischen Kirche mit diesen riesigen Missbrauchsgeschichten und Erfahrungen. Die Frage ist, kann man nachher als Vertreter, und da dürfen wir nicht denken, es gehen uns nichts an. Menschen heute, die gehören einfach Kirche und Christen, und das ist einfach eins. Das heisst, wir sind da genau gleich herausgefordert und haben zum Teil auch ähnliche Herausforderungen zu bewältigen, wo Missbrüche stattgefunden haben. Und dort einerseits klar zu sagen, und Gott steht auf der Seite des Opfers und nicht des Täters, auch wenn er einen christlichen Anstrich hat, aber gleichzeitig zu sagen, und wir schaffen das auf und wir helfen denen, die jetzt hier unter die Räder gekommen sind. Ja. Und was ist eigentlich das Evangelium? Und ein Grundsatz, gerade auch in solchen heissen Eisen, finde ich, ist, wenn wir nachher sagen, was ist für uns der Mensch? Was ist jeder Mensch? Für uns ist der Mensch ein Geschöpf von Gott, der von Gott hat Würde und Wert bekommen. Und das gilt für jeden. Und darum, als Christen setzen wir uns auch für jeden Mensch als Ebenbild von Gott ein. Und das finde ich, das hilft allen ganz schwierigen Fragen auch weiter.
Konkret vielleicht für uns, also du hast einige Sachen schon angesprochen, wie können wir lebensbejahender, positiver wahrgenommen werden, vielleicht auch als FWG Gwatt, aber auch als Einzelpersonen, was könnte uns da helfen?
Ich möchte das Beispiel aufnehmen, das auch immer wieder zu Spannungen führt, Evangelisation, oder das Wort Mission und Missionierung. Da kann man überlegen, ja gut, in meinem Beruf oder irgendwie öffentlich soll ich das Thema überhaupt noch aufnehmen, kann ich nicht einfach meine Beziehungen leben und dort von meinem Glauben erzählen. Und ich glaube, es ist auch nicht jeder Frau oder Manns Aufgabe in der Öffentlichkeit zu diesem Thema zu reden, oder? Mhm. Aber ich merke, gesellschaftspolitisch haben wir einen Trend, der uns da wieder den Raum verengen will. Und zwar, wir haben letzte Woche als Evangelische Allianz eine Medienmitteilung rausgelassen zu dieser Gebetszeit, 30 Tage Gebet für die islamische Welt. Und die Kommunikationsbeauftragte hat mich gefragt, in der Vergangenheit haben wir vor allem intern kommuniziert, zu der Kirche, zur Basis, sollen wir eine Medienmitteilung machen? Und die geht dann immer an alle Medien. Und dann habe ich gesagt, ich finde es gut, jetzt geht auch im Zusammenhang mit dem, was in Sri Lanka passiert ist, auf eine gute Art darauf hinweisen, dass die muslimische Welt eine grosse Vielfalt hat und dass wir beten für die Leute und die auch in Berührung mit dem christlichen Glauben bringen. Komm, wir machen etwas. Wir haben es gemacht. Und er hat ein NZZ-Journalist das aufgenommen und sehr kritisch reagiert. Und zwar kritisch, weil er gesagt hat, ja, das sei scheinheilig und heuchlerisch und das würde Gewalt provozieren, ja, wenn wir jetzt sagen, und uns wünschen, dass die Christen werden. Und jetzt, ich finde, wir müssen lernen, und da haben wir vielleicht den Job auch noch nicht gut gemacht, ich weiß nicht, zu zeigen, dass es das Selbstverständlichste von der Welt und von unserer Menschheit ist, über Glaubensfragen können zu diskutieren und das Gegenüber auch in Frage zu stellen, in seiner Überzeugung und seinem Glauben. Und dass das für uns genauso gilt. Mhm. Also heute gibt es so ein Bild, dass der Frieden in der Welt kann gestärkt werden, wenn wir nur ja nicht der andere in Frage stellen oder nur ja nicht Anlass geben, seinen Lebensstil oder seinen Glauben zu kritisieren. Und darum, denke ich, werden unsere Bemühungen, Evangelisation, der Glauben weiterzugeben, kritisiert oder nicht verstanden. Mhm. Und dort Wege zu finden, wie können wir das verständlich machen und zeigen, nein, das ist für jeden Menschen das Beste, wenn wir ringen um Wahrheit.
Ja, ja. Spannend. Also ich denke, Herausforderung bleibt es wahrscheinlich. Aber du sagst selber, wir sind dort dran, wir sind herausgefordert, dass wir Wahrheit in einer positiven Art und Weise überbringen können. Du machst natürlich viele Erfahrungen mit deinem Herrenstehen, bist konfrontiert. Was ist vielleicht eines der schönsten Erlebnisse, wo du sagen musst, wow, das hat mich selber bewegt, durch mein Herrenstehen auch etwas zu bewegen?
Mhm. Ich habe in meinem Leben etwa 2-3 Mal erlebt, dass mir jemand das Gespräch verweigert hat. Also das gibt es sehr selten, aber ich habe es schon erlebt. Und einst war das eben als Politiker im Rat, hat mir eine Kollegin das Gespräch verweigert, weil ich habe so gebeten, ich möchte mal mit dir über das Thema reden. Und das Schönste war nach dem Jahr, wo sie mich als Präsident erlebt hat im Parlament, wo ich eben auch probiert habe, die Werte von Wertschätzung und Respekt zu leben, ist sie nach dem Jahr auf mich zugekommen. Und ich glaube, es ist eines der schönsten Feedbacks, das ich bekommen habe nach dem Jahr von einer Atheistin, die mich sehr kritisch angeschaut hat vorher und hat einfach dem Ausdruck, sich ausdrückt, dass sie das einfach enorm gut erlebt hat, wie ich das gemacht habe. Und das ist, und ich war sehr offen gewesen, eben, auch was mein Glaube anbelangt, wo sie nicht gleicher Meinung ist. Aber sie hat wie gemerkt, okay, er war fair zu mir gewesen. Und das ist eine ganz schöne Erfahrung, ja. Ja. Wo eine Basis gibt, für die Beziehung weiter zu pflegen.
Das heißt, dass auch viel damit zu tun hat, wie gebe ich mir nicht nur einfach was sagen, sondern der da etwas dadurch.
Das Wie ist ebenso wichtig wie das Was, wenn nicht wichtiger.
Ja. Wir haben schon gespürt, es verweigert einem jemand das Gespräch. Also es gibt auch schwierige Erfahrungen im Herrenstehen. Vielleicht auch da ein Beispiel, wo man sagen, das war schwierig oder herausfordernd für mich.
Mhm. Auf Gefahr her, dass jetzt viele sagen, oh nein, nicht schon wieder. Ich nehme jetzt als Beispiel von der Homo-Ehe. Vor 3 Jahren bin ich gefragt worden von der Zeitung, wir wollen gerne ein Streitgespräch machen zwischen ein paar jungen, progressiven, liberalen Theologen und euch. Seid ihr bereit?
Ja.
Haben wir es lange überlegt und habe es dann gemacht. Dass ich so lange gezögert habe, hat auch damit zu tun gehabt, dass ich persönlich mit dem Thema sehr herausgefordert bin. Mein Vater lebt selber in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft heute. Und darum wollte ich zuerst mit ihm reden. Ich habe eine konservative Haltung und bin auch gefragt worden, die zu begründen und zu vertreten. Ich habe mit ihm geredet, darf ich das aufnehmen, unseren persönlichen Hintergrund. Und habe es dann gemacht. Ich war nervös, es war schwierig, aber grundsätzlich habe ich nicht gedacht, es war gut, habe ich es gemacht. Weil zu zeigen, dass man in so einer sensible Angelegenheit, anderer Meinung kann sein, anderer Überzeugung zu sein, wo mit das Tiefste, mit dem Lebensinhalt des anderen zu tun hat und gleich eine gute Beziehung zu haben. Das hat geholfen, auch meinen Standpunkt rüberzubringen, ohne dass er überhaupt ist angekommen.
Ja. Aber ist dir ein lebendiger Gang im Ganzen?
Ja, sehr.
Ja. Vielleicht, wie gehst du damit um, wenn du eben nicht nur gefeiert wirst, sondern wirklich auf der persönlichen Ebene oder sonst als der, der hersteht, natürlich der auch etwas muss einstecken. Wie gehst du mit Ablehnung, Angriffen um? Also ich habe immer so das Gefühl, der Politiker prallt das einfach ab, die nehmen das einfach so. Wie gehst du da damit um?
Also ich merke, dass mir öffentliche Kritik sehr, sehr nachnimmt und braucht. Ich habe es bis jetzt nicht so viel erlebt. Also heftige öffentliche Kritik, die auch noch auf Person zielt. Aber wenn es passiert, so einem Kleinen merke ich, da muss ich vielleicht schon noch ein bisschen dran arbeiten. Im Sinne von, wieso irritiert es mich und braucht es mich so fest. Ein Stück weit ist es menschlich sicher. Aber es macht etwas mit mir.
Ja. Wenn man dir so zulässt oder eben in verschiedenen Sachen die erlebt, dann hat man das Gefühl, du bist wahrscheinlich immer jemand gewesen, der schon auf dem Pausenhof vorne ist gestanden, so der Klassensprecher war, der sich für alle stark macht. Ist das so?
Nein, das war nicht so. ich war als Kind und Jugendlicher sehr schüch.
Ja.
Zurückhaltend. Ich habe äußerst selten mich für andere jetzt stark gemacht oder über meinen Glauben geredet. Ich weiß nicht genau wieso, aber auf jeden Fall habe ich mit so 17, 18 auch gemerkt, dass ich nicht zufrieden bin mit der Situation. Also, dass ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass ich mutiger herstehen kann, dass ich glaube, wann ich überzeugt bin. Und ich hatte auch so ein Camp gehabt. Nicht so ein Camp wie du, ein bisschen gemütlicher am Lago Maggiore. Aber eine Woche mit Leitern und anderen im ähnlichen Alter, Herausforderungen, wo ich das auf den Tisch gelegt habe, wo wir daran gearbeitet haben, wo mich Leute ermutigt haben, für mich gebetet haben und gesagt haben, ja, das ist so viel Potenzial, das du noch könntest freisetzen und lass Gott das lassen. Gib Gott den Freiraum, dass das auch kann passieren kann. Das war ein Schlüsselmoment gewesen. Einerseits habe ich mir gesagt, ich will, und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, ich bekomme viel Hilfe drin. Und von dann an habe ich viel mehr das auch wahrgenommen, können wahrnehmen, in verschiedensten Gelegenheiten, Verantwortung wahrzunehmen, vorzustehen und für eine Gruppe auch zu reden.
Ja. Schön. Und nachher ist es ja auch immer ein Weg. Also ich denke, es ist nicht von 0 auf 100. Und da habe ich dich gebeten, uns vielleicht einen kurzen Impuls noch zu geben, vielleicht auch ein bisschen längeren. Wie wird man zu einem Menschen? Also wir sind ja sicher auch immer wieder da oder dort herausgefordert, zu überlegen, soll ich jetzt herstehen oder sage ich gescheiter nichts. Wie wird man zu einem Menschen oder wie hast du es erlebt, wo nicht nur beim Herren schauen bleibt, der einfach sieht und denkt, oh, da müsste man, da könnte man. Und dann sagt, ja, Pastoren schauen dir oder sonst irgendjemand. Wie kommt man von dem Herrenschauen, Gott zum Herrenstehen? Was sind Schwerpunkte, die du uns da vielleicht möchtest mitgeben?
Wenn man nicht nur herschauen will, sondern nachher auch herstehen, dann braucht es einen Raum, dann braucht es auch Zeit. Sei das in der Freizeit oder vielleicht sogar im Beruf. Und in meinem Fall habe ich gemerkt, dass ich vieles, wo ich mich dann entschieden habe, mal, da will ich mich, da muss ich mich einsetzen, dass ich das dann auch mit meiner beruflichen Aufgabe konnte verbinden, Schritt für Schritt. Aber jetzt eins um das andere. Für mich ein wichtiger Auslöser im Ganzen war ein Buch, das ich gelesen habe. Ein Buch hat geheißen «Heilige Unzufriedenheit» von Bill Hybels. Da könnte man jetzt wieder viel diskutieren, aber er hat da sehr viele gute Sachen weitergegeben. Und er hat geschrieben: «Ich versichere Ihnen, dass es eine heilige Unzufriedenheit gibt, auf der Ihr Name steht. Irgendwo da draußen hält Gott etwas für Sie bereit, damit Sie zupacken und er Sie gebrauchen kann, um das Problem zu lösen.» Es hat mich sehr beschäftigt und nicht mehr losgelassen. Ja, was könnte das sein? Weil bei einer anderen Gelegenheit hat ein Pastor gesagt, in einem Vortrag: «The need is the call.» Not ist der Ruf. Not ruft dich. Und wenn man jetzt da die Liste sieht, was Jesus, für was Jesus alles steht, dann könnte man denken, genau, ist da auch für das alles. Aber sind wir völlig überfordert. Also ich musste sagen, nein, das kann es nicht sein, dass die Not einfach der Ruf ist, weil ich kann ja gar nicht alle auf alle Nöte reagieren, sondern es ist doch die Frage von uns allen, wo ist mein Platz? Welcher Not soll ich gerade begegnen? In welchem Bereich ruft Gott mich her? Und in dem ist mir das Buch eine Hilfe gewesen. Fragt er weiter: «Welchen Missstand in deinem Umfeld würdest du am liebsten aus der Welt schaffen?» Er ist überzeugt, der Bill Hybels, dass in jedem von uns ein Feuersturm von Frustration entfacht kann werden, wo eben nachher in etwas Positives, wo man dann zum Guten das kann verändern kann. Und die Frage ist dort formuliert: Was in deinem Leben macht dich aggressiv, macht dich wütig, macht dich auch traurig? Und dem nachzugehen. Das hat mir sehr stark geholfen, weil er hat gesagt, es ist möglich, dass Gott dich in diesem Bereich brauchen möchte. Mit deinem Leben, mit deinen Gaben. Betroffenheit. Was macht mich aggressiv? Habe ich dann gefragt. Und mir persönlich ist es so gegangen, dass beim Lesen von diesem Buch, aber auch sonst immer wieder, mir einfach die extreme Armut von Kind sehr, sehr bewegt hat und immer wieder gekommen ist. Einfach die Tatsache, dass da Menschen sind, kleine Menschen, die geboren werden, nicht in der Schweiz, nicht in Norwegen, nicht in Kanada, sondern in ganz schlechten Umständen und nichts dafür können. Und das ist immer wieder bei mir vorbeigekommen. Wenn ich Berichte gelesen habe, bin ich einfach in Tränen ausgebrochen und emotional berührt einerseits und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, Gott will mich da brauchen. Und gleichzeitig habe ich mir dann auch sagen, es ist nur mit kleinen Schritten möglich, in dieser riesigen Not etwas zu bewegen. Und der erste Schritt für mich war, nachdem ich kurz als Lehrer betätig war, bin ich nachher die theologische Ausbildung gemacht auf St. Chrysona, wo wir uns auch das erste Mal begegnet sind, denke ich. Und habe mich dann entschieden, ich will dort auch den Missionszweig interkulturelle Studien belegen, dass ich mich diesem Thema stellen kann später und auch mich fachlich ausbilden kann. Nach der Heirat haben wir uns dann auch entschieden, als Ehepaar unser Praxisstudienjahr nicht in Südafrika, wie es da gesagt worden ist, sondern in Südamerika zu verbringen. Und dort sind wir das erste Mal dann wirklich auch eins zu eins konfrontiert gewesen mit dieser extremen Armut, aber nicht nur Armut, in Kolumbien auch mit extremer Gewalt, mit Korruption, mit Verfolgung. Und das war wie ein weiteres kleines Schritt gewesen, aber dort bin ich eigentlich auch sensibilisiert worden dafür, ja, was kann ich in der Schweiz tun? Als Christ, als Politiker, Und das ist dort eigentlich mit ausgelöst worden. Als Pastor habe ich nachher bei EGW zu tun, hier gut 7 Jahre bin ich tätig gewesen. Und auch dort habe ich das immer probiert zu integrieren mit unseren Missionarinnen, mit Organisationen in der Schweiz, eben auch mit Stopp Armut zusammen immer zu überlegen, ja, wie können wir da auch da unsere Verantwortung wahrnehmen, bevor ich nachher den Schritt gemacht zu Interaction, wo ich bin Geschäftsführer geworden von diesem Hilfswerkverband und eins zu eins mich eigentlich dieser Not können stellen. Politisch war das mein erster Vorstoss im Grossen Rat zu diesem Thema. Einfach Schritt für Schritt, und merke, es ist wie ein roter Faden durch mein Leben gegangen, und noch heute bewegt es mich. Ich habe darum mein Sabbatical, das ich jetzt vor kurzem hatte, mit der ganzen Familie in Afrika verbracht, wo wir einfach Situationen suchen, für wie uns als Familie diesem Thema zu stellen und zu vertiefen rein, wie können wir da als Christen ein Teil vom Segen sein.
Der Multiplikator sind die eigene Familie für das Thema.
Oder? Genau. Ja, also Schritt für Schritt dem Thema mich stellen, wo Gott mir ruft, und nicht mich überfordern wollen, für alles zu stehen. Und das ist dann auf der anderen Seite jetzt in meiner Rolle als Generalsekretär Gefahr, dass ich vor lauter Herausforderungen dann manchmal wie nicht mehr, okay, was ist jetzt dran für uns als Organisation, aber auch für mich als Mensch. Und darum würde ich zusammenfassend sagen, schau her, los her, wo wird die Wütung, wo wird die Traurig, in der Vergangenheit, was hat mich bewegt, was könnte es in Zukunft sein. Lass diesen Gefühl, dem bewegt sein, auch Raum. Und nachher prüf, ob du am richtigen Platz bist, ob das kannst umsetzen, dort, wo du jetzt bist, sei es in der Freizeit oder beruflich. Und frage immer wieder Gott, welches sind meine nächsten Schritte auf diesem Weg, in deinem Auftrag zu gehen. Mir hat immer das Bild geholfen vom Schiff, das nur gesteuert werden kann, wenn es in Bewegung ist. Schritte zu gehen, und Gott tut nachher steuern, dass der Rotfaden in deinem Leben kann dementsprechend, was er auch für dich vorgesehen hat, dieser Not zu begegnen, wo er dich als Teil verantwortet sehen will. Zu dem.
Für dich war ja noch ein anderer Aspekt wichtig im Ganzen, was du mir gesagt hast, dass du auch Leute an der Seite hast, die dich, glaube ich, in diesem Prozess unterstützt haben, auch gerade im Herrenstehen.
Genau. Das ist wirklich, nach dieser Tessiner Zeit habe ich mich dafür entschieden, eigentlich immer einen Begleiter, einen Seelsorger an meiner Seite zu haben. Als junger Leiter, als Lehrer, als Student, als Pastor. Und es war nicht immer gleich einfach, jemanden zu finden in den verschiedenen Lebensabschnitten. Aber das war für mich eine enorme Hilfe. Ich würde nicht sagen, jeder Mensch braucht das immer, aber es ist sehr wertvoll. Weil in diesem Ringen innen braucht man jemanden, der einem echt herausfordert und begleitet. Und in diesem Sinn darf ich auch heute Menschen begleiten, die hier am Ringen sind. Und manchmal will man ja auch solche Sachen ein bisschen verdrängen. Oder man fragt sich auch zu Recht, habe ich überhaupt Kraft, mit dem zu stellen. Und dort hilft das Gegenüber, immer wieder zu sagen, du, aber schau mal, in der Vergangenheit, Gott hat das und das und das mit dir gemacht, stell dich doch dem mal. Oder den Mut zu haben, auch einen neuen Schritt zu machen. Und in solchen Situationen ist es wirklich hilfreich, jemanden an der Seite zu haben. Auch ich schätze das, weil Not kann ihm auch überwältigen. Und es ist gut, wenn ihm jemand wieder vor Jesus führt und auch vor Gott den Zuspruch gibt. Oder auch mal sagt, jetzt lass das auf die Seite.
Okay, ja, schön. Merci vielmals. Ich denke, wir haben ein paar Impulse bekommen, ich glaube auch für unser Leben. Vielleicht auch mal in unser Herz reinzulassen. Wirklich auch vor Gott mal still zu werden und zu fragen, was macht mich vielleicht aggressiv, auf eine gute Art. Auch Jesus hat brüllt über Situationen, hat sein Herz gespürt. Und hat sich für das eingesetzt, ist für das hergestanden. Und nicht das Gefühl, haben wir müssen alle die ganze Welt retten, sondern an dem Ort, wo Gott dich hergesetzt hat und er etwas in dein Herz hineingepflanzt hat, wirklich auch herzustehen als sein Jünger und in seiner Gegenwart wirklich dürfen mutig vorwärts gehen. Wir wollen einfach einen Moment noch vor Stille haben. Vielleicht können wir ein paar Takte Musik einfach mitnehmen. Ruhig werden, überlegen, was möchte Jesus in dir ansprechen, und nachher bewusst das Abendmahl feiern. bewusst vor den Jesus kommen. Wir müssen nichts tun, wir müssen nichts leisten, sondern von ihm her, wo er bitte, sagen, Herr, ich komme vor dein Kreuz. Du hast alles da, du bist hergestanden für mich, du hast für mich dein Leben gegeben. Was ist mein Part, wo ich vielleicht herstehen soll? Sei es in der Familie, sei es im Alltag, sei es am Arbeitsplatz. Nehmen wir uns doch einen Moment Zeit, auch vor Jesus zu kommen und zu fragen, was ist mein Part? Dir, Marc, einfach herzlichen Dank. Du bist immer wieder herausgefordert, darum habe ich dir eine Packung Medikamente mitgenommen. Psalm All. Bibeltonikum für alle Lebenslagen. Vielleicht bist du mal froh darum, wenn es wirklich so auf und ab geht, vor allem ab und sagen, hey, ich nehme mir so ein Psalmol, mal schauen, was Gott mir zuspringt. Ganz herzlichen Dank.
Danke vielmals, Frank. Ja, danke.